Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer Weekly Soap. Der ist aber komisch über Exzentriker und Eigenwille. Sie sehen, ich bemühe mich weiterhin, einer zu werden. Ein Exzentriker womöglich nicht, aber doch splinig wenigstens. Das ist doch was. Wir haben heute, wie Sie wissen, eine Programmänderung vorgenommen. Sehr vermisst wurde an unserem zweiten Abend in der Reihe, dass Harald Kirchner nicht zugegen war, um über Thomas Bernhard zu sprechen. Da Professor Dr. Astro von der Uni Greifswald heute verhindert ist, hat Herr Kirchner die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und wir Herrn Kirchner beim Schopfe gepackt und ihn hierher gezerrt, und nun ist er da und wird den Vortrag, der also vor einigen Wochen hätte stattfinden können, heute uns halten, worüber wir uns alle sehr freuen. Was sollten Sie über Harald Kirchner wissen? Er hat studiert, und zwar Philosophie und Germanistik, richtig. Er hat volontiert, also eine Ausbildung zum Redakteur durchlaufen, beim heute nennt man ihn Südwestrundfunk, SWR. Dort ist er auch nach wie vor tätig, und womöglich kennen Sie ihn vom Fernsehen her und den Baden-Württemberg aktuell Nachrichten, wo man ja viel über irgendeinen komischen Bahnhofsneubau redet derzeit. Harald Kirchner ist seit Jahr und Tag der Bahnexperte beim SWR, und da haben Sie womöglich die eine oder andere Information schon genossen, die er uns zukommen lässt über dieses hochumstrittene Projekt Stuttgart 21. Ja, Sie kennen ihn womöglich dann auch aus einigen der Vortragsreihen hier, und heute wird er uns etwas erzählen über Thomas Bernhard, dem österreichischen Schriftsteller. Wir sind sehr gespannt, viel Vergnügen bei dem Vortrag.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Bahnexperte spielt hier keine Rolle, auch wenn man sagen kann, Thomas Bernhard hat zumindest einmal sich auch für eine Straßenbahn eingesetzt. In seinen letzten Lebensmonaten hat er, glaube ich, noch einen Brief geschrieben an die Stadtverwaltung Gmunden für den Erhalt der Straßenbahn in Gmunden. Immerhin, das ist ein kleiner Konnex. Gut, jetzt zu Thomas Bernhard, Exzentriker, wenn man das so sagen will. Thomas Bernhard ist inzwischen zu einer Art Kultautor geworden, und es gibt eine richtige Fangemeinde von ihm, die in seinen Texten schwelgt und die vor allem auch seine Person in den Vordergrund stellt. Ich glaube aber, dass Thomas Bernhard sowas eher abgestoßen hätte. Bernhard hat, was die Kunst anbelangt, immer elitär gedacht. Das Schlimmste für ihn waren unreflektierte Bewunderer, und in einem Leserbrief an die Zeitschrift Theater Heute schrieb er: Das Publikum ist der Feind des Geistes, deshalb habe ich für das Publikum nichts übrig. Es hasst den Geist und es hasst die Kunst und es will nur das Dümmste zur Unterhaltung. Alles andere ist nichts als Lüge, mir aber ist das Dümmste zur Unterhaltung immer verhasst gewesen. Also muss mir das Publikum verhasst sein, es ist und muss mein Feind bleiben. Bin ich anderer Ansicht, gehöre ich auf den Misthaufen des Publikums, das ich heute verabscheue. Denn es tritt mit Füßen, was mir das Wichtigste ist. Ein Leserbrief, Leserbriefe waren eine der wichtigsten, oder nicht der wichtigsten, aber doch eine Betätigungsform von Thomas Bernhard, die er sehr intensiv genutzt hat. Es gibt inzwischen auch Bücher, wo Leserbriefe von ihm zusammengefasst sind, die alle relativ boshaft sind. Derartige Äußerungen haben seiner Popularität allerdings keinerlei Abbruch getan. Genau gesagt, es gibt eine gewisse Spaltung des Publikums in Bernhard Hasser und Bernhard Bewunderer. Allerdings gerade Letztere hat Bernhard ja eher geschmäht. Aber warum bewundern ihn Leute, die er ausdrücklich nicht schätzt? Ganz einfach, es setzt so etwas wie eine Art komplizenhafte Solidarisierung ein. Nach dem Motto: Ich sehe das genauso wie Bernhard, die anderen Trottel im Theater um mich herum begreifen ihn ja nicht wirklich, nur ich habe ihn wirklich verstanden. Und so bekommt man einen Theatersaal voll einzelner Bewunderer, die jeweils auf den anderen Uneingeweihten herabschauen und am Ende klatschen doch wieder alle. Bernhard hat die türenschlagende Empörung zwar immer provoziert und wohl auch genossen, aber wollte natürlich auch, dass seine Werke beklatscht werden. Das ist einer der Widersprüche Bernhards, mit denen er auch immer gespielt hat. In dem zitierten Leserbrief sind schon einige Elemente von Bernhards Arbeit enthalten. Eine gewisse Maßlosigkeit. Es wird gehasst, es geht nur um das Dümmste und um nichts als Lüge. Auch das Prinzip der Wiederholung zeigt sich schon in diesem Leserbrief. Interessant dabei ist, dass sein literarischer Schreibstil und der Stil des Briefes sich einander stark ähneln. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gut Sie Bernhard kennen, und dem einen mag ich zu viel Bekanntes erzählen, dem anderen zu viel oder zu wenig. Aber dieses kann ich jetzt schwer auflösen. Ich versuche jetzt da einen Mittelweg zu finden. Auf jeden Fall möchte ich am Anfang ein bisschen Bernhard vorführen, und zwar aus dem Stück Der Theatermacher. Es hatte Premiere 1985 bei den Salzburger Festspielen. Inszeniert hat das Stück Bernhards Lieblingsregisseur Klaus Peymann. Es spielt die Creme der deutschen Schauspieler, Traugott Buhre als Theatermacher, Martin Schwab als Sohn, Kirsten Dehne seine Frau und Sepp Bierbichler spielt den Wirt. Also es treten in der Szene jetzt nur Traugott Buhre, der Theatermacher, und Sepp Bierbichler auf. Der Theatermacher ist eine bittere Komödie des despotischen Impresarius Brusquin, der mit seiner Familie als Theatertruppe über die Dörfer reist. Das Stück spielt in einem heruntergekommenen Theatersaal im Schwarzen Hirsch in einer Gemeinde namens Utzbach. Die hat nur 280 Einwohner, eigentlich seiner nicht würdig. Und hier will er seine Weltkomödie, das Rad der Geschichte, aufführen. Das Stück, da erfährt man im ganzen Thomas-Bernhard-Stück relativ wenig, was da Brusquin eigentlich aufführen will. Man weiß nur, dass da keine Geringeren drin vorkommen sollen als Julius Caesar, Napoleon, Churchill, Hitler, Goethe, all solche Figuren treten da auf. Und das Ganze in einem mickrigen Theatersaal in Utzbach. Also Sie sehen hier schon, der Anspruch des Theatermachers und seine eigene Realität stehen in einem absolut grotesken Missverhältnis. Hier der Ausschnitt. 9 Minuten soll er lang sein.
Und gespannt. Diese hässlichen Reproduktionen, die müssen alle weg. Unter diesen hässlichen Reproduktionen spiele ich nicht. Ein richtiger Geisttöter ist dieser Saal. Saalmiete, dass ich nicht lache. Wo kommt, soll er keine Saalmiete für einen solchen Saustall? Caesar kann von da hinten auftreten, aber Napoleon nicht von links vorne, das geht hier nicht. Aber die Caesar-Napoleon-Szene kann ich nicht sprechen. Möglicherweise geht es ohne Hitler. Nein, hier nicht. Ohne Hitler geht es hier nicht. Dann kommt Sarah heraus und sagt, Ludwig, wie kommst du dazu? Darauf Ferruccio, beleidige mich nicht, ich schieße ja nicht auf ihn. Das könnten wir wissen. Überhaupt alles, was Liebe betrifft. Liebe weglassen. Auch nicht ganz weglassen. Im Grunde ist alles gleich wichtig. In meinem Rat der Geschichte ist alles gleich wichtig. Ah, Margarete, tut mir gar nicht leid, andererseits. Frauen machen Theater, die Männer sind Theater. Frauen machen Theater, das ist die Schwierigkeit. Im Grunde talentlose Kinder, nichts aufgenommen, alles gesagt, nichts gehört, alles gezeigt, nichts gesehen. Der Vater kann sagen, was er will, es hilft nicht. Die Mutter verdorbt alles, was der Vater zustande gebracht hat. Die Bieler Sohn, mehr oder weniger dumme Tochter, fortwährend sich zurückgesetzt fühlende, verrückt machende Frau, Produkt des Proletariats. Proletariatsprodukt. Ich habe die Tournee ja nicht machen wollen, ich war immer gegen diese Tournee. Weil sie mich immerfort gepeinigt hat mit ihrer guten Lampluft. Habe ich nachgegeben, Lungenkranke, schwierige Leute kaum auszuhalten, Niederträchtigkeitsverfahren. Fanatiker, Weltbeherrscher sozusagen. Nachgegeben auf Tournee gegangen. Widerliche Charakterschwäche meinerseits. Das Rad der Geschichte mehr oder weniger vor die Säue geworfen. Wenn ich es in Köln aufgeführt hätte oder in Bochum, meinetwegen am Rhein oder der Ruhr, alles wäre anders gekommen. So habe ich sie mir vernichtet. Als sie mir nur eingeredet. Butzbach. Butzbach nie Butzbach. Verfaultes Bettzeug, zerrissene Plastikvorhänge. Blick auf den Schweinstall. Wenn ich sie nicht gesehen hätte, die tausende von Blutflecken an den Wänden von den erschlagenen Schnaken, wie sie hier Gelsen nennen. Schüttelfrost hatte sie tatsächlich. Agatha, habe ich gesagt, nur nicht krank werden. Hier, 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 in diesem Utzbach. Kuss auf die Stirn. Mit allem fertig werden, habe ich gesagt. Nun, ist sie möglich, die Frittatensuppe?
Meine Frau ist schon dabei. Obwohl sie beim Würste erfüllen gebraucht wird.
Beim Würste abfüllen.
Heute ist Blutwursttag.
Blutwursttag? Hat das etwas zu bedeuten?
An dem Tag werden die Blutwürste gemacht.
Blutwursttag? Ausgerechnet heute ist hier Blutwursttag.
Es dauert ja nicht lange, eine Frittatensuppe zu machen.
Ja!
Danach kommt die Erna zusammenkehren.
Erna kommt, Erna. Wer ist Erna?
Meine Tochter.
Ja.
Blutwursttag müssen wir alle zusammenarbeiten.
Ein unglücklicher Tag also für uns.
Für alle. Am Blutwursttag haben wir sonst keine Zeit.
Sonst keine Zeit am Blutwursttag.
Aber das macht
nichts. Nein, nichts macht nichts. Ist denn der Blutwursttag jede Woche?
Jeden Dienstag.
Die sind da alle kaputt, die Vorhänge. Genau verrissen.
Über 40 Jahre ist nicht ausgemalt worden.
Diese Bilder, diese Landschaften, das sind ja nur noch hässliche Flecken hinter Glas. Diese Bilder müssen weg. Mit diesen hässlichen Bildern kann ich nicht spielen. Ist das nicht ein Hitlerbild?
Freilich.
Und das hängt schon immer da.
Freilich.
Jahrzehnte.
Ja, freilich.
Man muss schon genau hinschauen, dass man sieht, dass das Hitler ist. So verschmutzt es ist.
Daran hat sich bis jetzt noch niemand gestoßen.
Niemand gestoßen. Wenn Sie mit den Leuten aus der Stadt sprechen, dann sprechen Sie mehr oder weniger Hochdeutsch. Sie bemühen sich jedenfalls in diese Richtung. Das ist sehr löblich einerseits. Andererseits, auch in meinem Stück, tritt Hitler auf. Er kommt mit Napoleon zusammen und trinkt mit Roosevelt auf dem Obersalzberg. Wenn ich diese Szene nicht wegstreiche heute Abend, dann kann auch das Hitlerbild an der Wand bleiben. Ist gar nicht schlecht. Goethe bekommt einen Hustenanfall und wird von Tschirkow aus dem Salon hinausgetragen, nachdem Hitler und Napoleon eingetreten sind. Tschirkow, der große Däne! Der entweder oder geschrieben hat, naturgemäß kein Begriff für Sie. Kommen wir in einen Ort, es ist ein stumpfsinniger Ort. Treffen wir einen Menschen, es ist ein stumpfsinniger Mensch. ein durch und durch stumpfsinniger Staat von durch und durch stumpfsinnigen Menschen bevölkert. Gleich mit wem wir reden, stellt sich heraus, sein Dummkopf. Gleich wenn wir zuhören, stellt sich heraus, sein Analphabet. Sie seien sozialistisch, sagen sie, und sind doch nur nationalsozialistisch. Sie seien katholisch, sagen sie, und sind doch nur nationalsozialistisch. Sie seien Menschen, sagen sie, und sind doch nur Idioten. Österreich, Austria, Lutrisch! Es kommt mir vor, als gastierten wir in einer Senkgrube, in der Eiterbeule Europas. Hier stinkt ja alles. Fürchterliches Wiedersehen, mein Herr. An jeder Ecke dreht es einem den Magen um. Wo ein Wald war, ist eine Schottergrube. Wo eine Wiese war, ist ein Zementwerk. Wo ein Mensch war, ist ein Nazi. Und dazu auch noch immer diese elektrische Voratmosphäre, die ein sensibler Mensch auch noch andauernd den Schlagfluss zu fürchten hat. Diese Tournee ist ein Beweis. Dieses Land ist das Papier nicht wert, auf dem seine Prospekte gedruckt sind. Und eine Verschwörung gegen mich, gegen alles, das etwas wert ist. Eine Kunstfalle, mein Herr. Eine Kunstfalle. Sagen Sie es, jede Woche Blutwursttag?
Jeden Dienstag ist Blutwursttag.
Jeden Dienstag.
Also morgen wieder Blutwursttag. Ich habe es ein bisschen länger laufen lassen, um einfach so diese monologischen Strukturen Ihnen mal zu demonstrieren. Ich weiß nicht, wer es kennt, dem wird es bekannt sein, logischerweise. Aber das ist einfach sehr typisch für Thomas Bernhard, diese langen Monologe mit den stetigen Wiederholungen. Und die ganze Thematik, die Bernhard immer wieder aufgreift, die ist da auch durchaus drin. Es ist eben dieser Einzelne, der den allerhöchsten Anspruch hat, der allein gegen die Welt steht, der letztendlich in einem grotesken Verhältnis zu seiner Umwelt steht, tiefste Provinz. Also das ist, diese ganze bernhardsche Welt ist da schon repräsentiert in dieser einen Szene, vor allem sprachlich, die manchmal eben endlosen Wiederholungen und eben der Blutwursttag, der hat es ihm besonders angetan. Es ist die tristeste Umgebung, es ist der nach Bernhards Meinung in Österreich stets präsente Nationalsozialismus, der eine ungute Verbindung mit der katholischen Kirche eingegangen ist. Diese Elemente sind ins Komische gewendet. Bernhards Stücke sind überwiegend Komödien. In seiner Prosa findet man die gleichen Elemente, allerdings oft ins Tragische gewendet. Das sind Wissenschaftler, die ihre Studie seit Jahrzehnten nicht zu Papier bringen können, und in ihrer oft selbstgewählten Isolation verzweifeln. Krankheit und Tod sind auch zwei ganz wesentliche Punkte, die in seinen Werken eine riesige Rolle spielen. Ich persönlich finde es eigentlich spannender, sich mit dem Werk eines Autors auseinanderzusetzen, als mit seiner Person. Ich glaube, es ist ein Zug unserer Zeit, dass die Person des Autors sofort in den Vordergrund gerät. Ein Beispiel ist zum Beispiel dieser Bestseller des letzten Jahres, Axolotl Roadkill, das Buch einer 17-Jährigen, das obendrein im Wesentlichen abgeschrieben wurde, was passiert. Da schreibt ein Mädchen, ein einziges Buch wird mit ungeheurem Werbeaufwand in die Buchhandlung gepusht und sofort geht es kaum mehr um Literatur, sondern um die Autorin und die hockt dann in allen Talkshows. Man sieht es auch, es ist üblich mittlerweile, dass auf jedem Buch ein Foto des Autors ist, das war in früheren Jahrzehnten eigentlich nicht so der Fall. Das heißt, der Autor tritt immer weiter in den Vordergrund. Das kann man bewerten, wie man will. Aber es ist eine Tendenz, die durchaus eine eher moderne ist. Da es in dieser Vortragsreihe natürlich um Exzentriker geht, will ich aber trotzdem die Person Bernhards stärker in den Vordergrund rücken. Oder genauer gesagt, ich will versuchen, das Verhältnis von Person, Werk und Wirkungen wenig zu beleuchten. Ich glaube, es ist im Fall Bernhards auch einigermaßen legitim, stärker auf die Person einzugehen, weil Bernhards Werk ja durchaus mit autobiografischen Elementen spielt und er selbst inszenierte Skandale, die er dann wiederum literarisch verarbeitet hat. Das heißt, es gibt eine gewisse Wechselwirkung. Aber, und das möchte ich eigentlich dann noch vorneweg stellen, ist Thomas Bernhard überhaupt ein Exzentriker? Ist einer, der häufig in zugegebenermaßen recht drastischer Form Staat, Gesellschaft, Kirche kritisiert, gleich einer, den man Exzentriker nennen kann? Ist einer, der seine eigene Person durchaus stilisiert, selbstironisch inszeniert, ein Exzentriker? Ich möchte diese Fragen zunächst einmal einfach in den Raum stellen. Ich stelle die Fragen deshalb in den Raum, weil mit dem Begriff des Exzentrikers ja oft jemand bedacht wird, den man nicht ernst nehmen muss, beziehungsweise dessen exzentrische Seite man nicht ernst nehmen muss. Ich differenziere hier, denn oft werden auch Wissenschaftler aufgrund irgendwelcher Eigenheiten als Exzentriker dargestellt, was den Wert ihrer Forschungen aber nicht unbedingt in Frage stellt. Einstein ist da so ein Fall. Ich will versuchen, dieses Phänomen Bernhard etwas zu beleuchten, diese Verquickung von realer Person und literarischer Fiktion. Mit Thomas Bernhard verbindet man teils düstere, misanthropische Romane, in denen es oft um Wahnsinn und Selbstmord geht, die Stücke düstere Komödien um ebenfalls vielfach zum Wahnsinn neigende Gestalten. Ich möchte an dieser Stelle noch ein paar biografische Details nennen, weil sie einfach prägend für Bernhard und vor allem für sein Werk waren. Bernhard wurde 1931 in Holland geboren. Seine Mutter, eine Österreicherin, ist ledig, kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Der Vater, ein Tischlergeselle aus dem Salzburger Land, erkennt das Kind zunächst nicht an und macht sich schließlich ganz aus dem Staub. Die Mutter fährt nach Holland, um der Familie die Schande eines unehelichen Kindes erst einmal zu ersparen und vor allem, weil sie in Holland bessere Verdienstmöglichkeiten als Dienstmädchen sieht. Der erst wenige Wochen alte Thomas wird dann in Aufbewahrungsanstalten und Heimen versorgt, weil die Mutter als Dienstmädchen kaum Zeit hat, sich um das Kind zu kümmern. Bernhard geht in seinem Werk selbst auf diese Zeit auch ein und beschreibt diese von Trennung, Gefühlskälte und Angst geprägte Zeit als traumatisch. Er wächst schließlich bei seinen Großeltern in Wien auf und dann im Salzburger Land. Von ihm geliebt und verehrt ist der Großvater Johannes Freumbichler, ein Schriftsteller, allerdings auch eher ziemlich arm. Großvater wird die Bezugsperson für ihn und der Großvater bringt ihn auch Kunst und Literatur nahe. Ebenfalls traumatisch beschreibt Bernhard seine Zeit in einem nationalsozialistisch geführten Internat in Salzburg. Zum prägenden Erlebnis wird für ihn, dass dieses Internat direkt nach dem Krieg katholisch weitergeführt wird und es für ihn weder in der Geisteshaltung noch in der Methodik einen Unterschied zwischen katholischer und nationalsozialistischer Führung gibt. Also jetzt, das ist seine subjektive Sicht. Vorher in der Szene im Theatermacher haben wir ja diese Verbindungen jetzt schon gesehen und herausgehört. Diese Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit Österreichs ist für Bernhard ebenfalls ein zentrales Thema. Eben auch, wie schon erwähnt, prägen die Krankheitserfahrungen. Als Jugendlicher erkrankt er 1949 an Lungentuberkulose, verbringt über 2 Jahre in Lungenheilanstalten und Sanatorien. Er ist lebensbedrohlich krank und bekommt die Brutalität eines Heilwesens zu spüren, das für arme Leute geradezu unmenschlich ist. Auch das beschreibt er in großer Eindringlichkeit in seinem Werk. Bernhard macht auch eine Gesangsausbildung am Salzburger Mozarteum, nimmt er auch Regie- und Schauspielunterricht. Beruflich startet er über ein kurzes Intermezzo als Verkäuferlehrling, aber dann startet er durch auf Vermittlung des Schriftstellers Karl Zuckmayer als Gerichtsreporter bei einer Zeitung. In den 50er Jahren schreibt Bernhard Gedichte und bekommt Anschluss an die künstlerische Avantgarde Österreichs. Sein Durchbruch erzielt er 1963 mit dem Roman Frost. Die jetzt kommende sehr spannende Zeit, die blende ich jetzt aus, nicht um sie zu ärgern, sondern weil die ohnehin Gegenstand des Folgenden ist. Entscheidend in seinem Leben ist, dass er ständig mit seiner Lungenkrankheit zu tun hat. In den 80er Jahren kommt dazu noch eine unheilbare Herzerkrankung. Das heißt, Bernhard wusste in seinem letzten Lebensjahrzehnt, dass er nicht sehr alt werden würde. Auch das prägt logischerweise seine Schriften. Im Februar 1989 stirbt Bernhard, 58-jährig. Als ich während meinem Studium ein Seminar besucht habe, in dem eben Bernhard auch Schwerpunkt gewesen war, hat der Dozent eine Warnung ausgegeben. Also er hatte tatsächlich Bedenken, dass sensiblere Gemüter damit nicht zurechtkämen und hatte sogar wirklich die Befürchtung, dass depressiv veranlagte Studenten sich nach intensiver Bernhard-Lektüre etwas antun könnten. Er sagt, in Österreich hätte es solche Fälle anscheinend gegeben. Also es war da tatsächlich eine ernst gemeinte Warnung da drin, bevor er Studenten an Bernhard dranließ. Ich halte es für ein bisschen übertrieben, aber durchaus ein Element, insbesondere wenn man die autobiografischen Schriften liest, das ist starker Tobak. Bernhard wurde von der Kritik charakterisiert als finsterer Schriftsteller, Altenbeckett und Menschenfeind, Katastrophendenker, negativer Idylliker, staatlich geprüfter Melancholiker, Verzweiflungsvirtuose und Missmutsmannerist und als ins Finstere vernarrter Komödiant. Nimmt man den literarischen Bernhard, dann müsste man annehmen, dass der reale Bernhard ein furchtbar mürrischer, menschenscheuer, lebensunlustiger Misanthrop gewesen sein muss. Es gibt durchaus viele Belege, dass dieser Eindruck keineswegs eine vollständige Beschreibung der Persönlichkeit Bernhards ist. Deshalb möchte ich ihn jetzt mal selbst zu Wort kommen lassen, und zwar in einem seiner seltenen Fernsehinterviews. Ah, sieht gut aus.
Eine völlig normale Einstellung zu leben, wie alle anderen normalen Menschen auch wahrscheinlich. Ne? Die ist nicht nur negativ, aber sie ist eben auch nicht nur positiv. Ne? Denn man begegnet ja ununterbrochen allem. Das macht ja das Leben aus. Ne? Nur negativ, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja Blödsinn. Aber es gibt sicher Leute, die wollen das halt so sehen. Es ist ja sehr bequem, dass man sagt, der ist ein Narr, nicht? Und jetzt ist zeitlebens ist er ein Narr. Nicht? Der wird immer nur als Narr bezeichnet, bis er stirbt. Und der andere ist ein lyrischer, exaltierter Schriftsteller von seinen 20er Jahren an und die bleibt er dann auch, bis er stirbt. Und davon gehen die Kritiker und die Leute, mit denen man zu tun hat, überhaupt nicht mehr ab. Und einer schreibt irgendeine Kasperlade, ob blöd oder nicht, ist ja wieder eine andere Frage oder gar keine Frage. Und der bleibt lebenslänglich ein Kasperl. Und ich bin wahrscheinlich lebenslänglich der negative Schriftsteller. Aber ich muss sagen, ich fühle mich in der Rolle ganz wohl, weil sie mich gar nicht irritiert. Weil die Leute sagen, ich bin ein negativer Schriftsteller und ich bin aber gleichzeitig ein positiver Mensch. Also kann man ja nichts passieren, nicht? Oder? Ist es ein gefährlicher Zustand? Ich weiß nicht. Ich finde alles sehr angenehm. Vor allem, wenn ich weit weg bin von daheim. Scherzmaterial ist ja immer das, wo es nötig ist. Ne? Nur wo ein Mangel ist. Ne? Irgendeine geistige oder körperliche Verkrüppelung. Ne? Man lacht ja über einen Spaßmacher, der völlig normal ist, lacht ja kein Mensch. Ne? Sondern der muss hinken oder einäugig sein oder jeden dritten Schritt hinfallen oder sein Arsch explodiert und schießt der Kerzen heraus oder was. Ne? Darüber lachen die Leute. Immer über Mängel. Und über fürchterliche Gebrechen, über was anderes hat ja noch nie jemand gelacht. Ne? Oder wenn irgendeine alte Großmutter auf der Bühne sich jeden dritten Satz wiederholt und alle Augenblick sagt, mein Einei-Zwilling oder irgend sowas, dann lachen die Leute. Ne? Aber über völlig normal, sogenanntes Normales hat ja noch nie jemand auf der Welt gelacht. Und selbst lachen tut man auch nur, wenn man sich einzwickt oder was, nicht? Lacht man hell auf. Wenn meine Großmutter sich an der Herdplatten verbrennt hat, habe ich wahnsinnig gelacht. Nicht? Und wenn das wochenlang nicht war, war wochenlang nicht lachen im Haus. War eigentlich völlig fad. Und wenn man das zu fad war, bin ich ins Besenkammerl hinein, da war es ein Vorhang, wo die Besen gestanden sind. Und wenn ich gewusst habe, jetzt kommt die Großmutter, habe ich die Hand herausfallen lassen, ist sie mit einem schrecklichen Schrei, nicht? Also fast vom Schlaggetroffen umgefallen, weil es erschreckt hat, nicht? Als Kind. Weil man langweilig war. Aber es sind immer Gebrechen und Entsetzen.
Wollen Sie die Leute zum Lachen bringen?
Nein, aber das kommt ja von selbst, da brauche ich mich gar nicht sehr, sehr bemühen. Ne? Ich lache ja manchmal selber sehr auf, ne? Denke mir, naja, das ist eigentlich zum Lachen. Aber manchmal empfinden die Leute, wo ich laut auflache, ne? Schon während dem Schreiben, oder auch wenn ich es nachher beim Korrekturlesen, lache ich ja laut auf, die finden das überhaupt nicht zum Lachen, das verstehe ich eigentlich nicht. Ne? Zum Beispiel, wenn man also Frost liest zum Beispiel, ich habe ja immer schon Material zum Lachen geliefert. Ne? Das ist eigentlich alle Augenblick hellauf zum Lachen. Aber ich weiß nicht, haben die Leute keinen Humor oder was, ich weiß es nicht. Mich hat es immer zum Lachen gebracht, bringt mich auch heute noch. Wenn man Fahrt ist oder es ist irgendwie eine tragische Periode, schlage ich ein eigenes Buch von mir aus, bringt mich am ehesten zum Lachen. Oder verstehst du das nicht, dass das so ist? Ich meine, das sagt nicht, dass ich auch ernste Sätze geschrieben habe, nicht? Zwischendurch, damit die Lachsätze zusammengehalten werden. Nicht? Das ist der Kit, das Ernste ist der Kit für das Lachprogramm. Nicht? Nur kann man natürlich auch sagen, es ist ein philosophisches Lachprogramm, das ich irgendwie aufgemacht habe vor 20 Jahren, wie ich zum Schreiben angefangen habe. Natürlich, eine trockene, nur ernste Philosophie ist nicht zum Lachen, ist ja auch wahnsinnig fad. Ne? Aber beim Schopenhauer kann ich auch lachen. Ne? Je verbissener er ist, desto mehr ist er zum Lachen. Nur nehmen die Leute das alles tragisch ernst. Nicht? Aber wie kann man jemanden ernst nehmen, der mit einem Pudel verheiratet ist? Den kann man ja von vornherein nicht ernst nehmen. Das ist ein Lachphilosoph. Ne? Das sind die großen Spaßmacher in der Geschichte. Ne? Schopenhauer, Kant. Also die allerernstesten im Grunde, nicht? Da gehört der Pascal auch dazu, auf seine katholisch-mysteriös-religiöse Art. Das sind eigentlich die großen Lachphilosophen. Nicht? Und die Schwächeren, die zweite Kategorie, die sind im Grunde fad, weil sie nur das wiederkehren, was diese Spaßphilosophen vorgeschrieben haben schon. Nicht? Und die lese ich eh nicht, weil wenn ich welche lese, lese ich ja nur die Großen. Nur zur Zeit gebraucht, bis man langsam herausfindet, was groß und weniger groß ist. Nicht? Da braucht man ja Jahrzehnte, ne? Sagt einem ja niemand. Weil in der Schule werden ja alle gleich kategorisiert, nicht? Das ist eine Einebnung der Philosophen, nicht? Die treten da an wie so eine Riesenkompanie oder Armee. Es gibt ja Tausende und Hunderttausende Philosophen. Und da muss man sich selber die Größten langsam herauspicken, aber da hilft einem niemand dabei. Aber wenn man wie ich dann schon ziemlich früh so eine Art philosophischer Aasgeier ist, dann weiß man, welche man herauspickt. Nicht? Und der Kant gehört dazu, Schopenhauer, wahnsinnig zum Lachen.
Kant wahnsinnig zum Lachen. Also wenn Sie mal Kant gelesen haben, es ist nicht unbedingt die Lektüre, die man zum Aufheitern liest. Also nicht, dass er irgendwie traurig wäre, aber ziemlich trocken, als so wird er bezeichnet, und das, auch Schopenhauer ist nicht unbedingt als großer Humorist bekannt. Und wenn Sie den Roman Frost lesen von Thomas Bernhard, sein Erstling, der ist nun auch eigentlich, wenn man ihn liest, alles andere als komisch. Es sind natürlich eher groteske Verzerrungen drin. Das ist das, was Bernhard beschreibt, worüber er dann eben lacht. Also das ist schon sehr interessante Äußerung, die er macht. Also er hat einen sehr eigenen Humorbegriff, wobei in seinen Stücken hat er ja einen sehr populären gefunden. Das heißt, also auch Sie haben an einigen Stellen beim Theatermacher ja gelacht. Das heißt, er hat nicht nur seinen sehr eigenen, sehr speziellen Humorbegriff, sondern er konnte ja durchaus auch Stücke schreiben für ein Publikum, das auch dann, diese Stücke haben ja auch funktioniert. Also es ist nicht nur, dass er einen abseitigen Humor gepflegt hätte, aber auch in diesem Interview zelebriert er es geradezu, dass er Dinge als humorvoll bezeichnet, die es eigentlich landläufiger Meinung nach nicht sind. Also so viel zum Selbstverständnis Thomas Bernhards. Man merkt eben, der gute Mann hat auch in diesem Interview den Schalk im Nacken. Also das ist eine Ironisierung auch seiner selbst. Und wenn man diese ganzen 40 Minuten, die dieses eine Interview geht, dann kann man ungefähr raushören, was ist da so seine Linie. Also es ist so ein Changieren zwischen tatsächlich ernst gemeinten Dingen und vollkommener Ironie. Und als Nächste, was man mit der Person Thomas Bernhards vor allem verbindet, sind seine Skandale. Die reichen eben von wütenden Briefen, wie eben zitiert, über Buchbeschlagnahmen, Eklats bei Preisverleihungen bis hin zu, was könnte man sagen, zum großen österreichischen Nationaldrama um das Stück Heldenplatz. Ich möchte im Folgenden Bernhard gerne öfter zu Wort kommen lassen, allerdings zitierenderweise, denn niemand illustriert Bernhard eben besser als Bernhard selbst. Ich möchte mit einer Preisrede beginnen. Bernhard hat sich zwar nie als Redenschreiber gesehen, aber er hat es, wie er selbst schreibt, gehasst, Reden zu halten zu müssen. Aber gerade die folgende Rede und vor allem, was sich daraus entwickelt hat, ist das, was man gerne typisch Bernhard bezeichnet. Es handelt sich um die Rede zum österreichischen Staatspreis für Literatur, den Bernhard für seinen ersten Roman Frost im Jahr 1968 erhalten hat, also 5 Jahre nachdem er erschienen ist. Ich trage die Rede komplett vor. Sie ist nicht furchtbar lang, aber hatte durchaus einschlagende Wirkung. Verehrter Herr Minister, werte Anwesende, es ist nichts zu loben, nichts zu verdammen, nichts anzuklagen, aber es ist vieles lächerlich, es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Man geht durch das Leben beeindruckt, unbeeindruckt, durch die Szene, alles ist austauschbar im Requisitenstaat, besser oder schlechter geschult, ein Irrtum. Man begreift, ein ahnungsloses Volk, ein schönes Land. Es sind tote oder gewissenhaft gewissenlose Väter, Menschen mit der Einfachheit und der Niedertracht, mit der Armut ihrer Bedürfnisse. Es ist alles eine zu höchst philosophische und unerträgliche Vorgeschichte. Die Zeitalter sind schwachsinnig, das Dämonische in uns ein immerwährender vaterländischer Kerker, in dem die Elemente der Dummheit und der Rücksichtslosigkeit zur tagtäglichen Notdurft geworden sind. Der Staat ist ein Gebilde, das fortwährend zum Scheitern, das Volk ein solches, das ununterbrochen zur Infamie und zur Geistesschwäche verurteilt ist. Das Leben, Hoffnungslosigkeit, an die sich die Philosophien anlehnen, in welche alles letzten Endes verrückt werden muss. Wir sind Österreicher, wir sind apathisch. Wir sind das Leben als das gemeine Desinteresse am Leben. Wir sind in dem Prozess der Natur, der Größenwahnsinn als Zukunft. Wir haben nichts zu berichten, als dass wir erbärmlich sind durch Einbildungskraft einer philosophisch-ökonomisch-mechanischen Monotonie verfallen. Mittel zum Zwecke des Niedergangs, Geschöpfe der Agonie, erklärt sich uns alles, verstehen wir nichts. Wir bevölkern ein Trauma, wir fürchten uns, wir haben ein Recht, uns zu fürchten, wir sehen schon, wie nach undeutlich im Hintergrund die Riesen der Angst. Was wir denken, ist nachgedacht. Was wir empfinden, ist chaotisch. Was wir sind, ist unklar. Wir brauchen uns nicht zu schämen, aber wir sind auch nichts und wir verdienen nichts als das Chaos. Ich danke Ihnen, meinen und im Namen der hier mit ausgezeichneten dieser Jury ganz ausdrücklich allen Anwesenden. Das war also die Rede für einen Staatspreis, wohlgemerkt. Die Rede wurde als Skandal empfunden. Es gab ein Eklat, der Minister verließ türenschlagend den Saal. Eine Wiener Zeitung schrieb, Thomas Bernhard sei eine Wanze, die man vertilgen müsse. Thomas Bernhard hat in seinem Buch Meine Preise, das posthum erschienen ist, beschrieben, wie es zu diesem ganzen Eklat kommen konnte. Für Bernhard war das ganze Prozedere eine einzige ihn demütigende Farce. Zunächst fühlte er sich ohnehin gekränkt, dass er nur den sogenannten kleinen Staatspreis erhalten sollte, denn der wurde nur jungen Autoren verliehen, er war allerdings schon 37, als er ihm verliehen wurde. Bernhard hatte größte Schwierigkeiten, eine Rede zu verfassen. Es fiel ihm nichts ein. Kurz vor der Fahrt zur Verleihung hackte er die Rede in die Schreibmaschine, den Weg zum Ministerium, wo die Rede eben oder die Ehrung stattfand, beschrieb er so: Diese Fahrt war die Fahrt zu einer Hinrichtung. Sein ungutes Gefühl sollte sich bestätigen. Die Laudatio des Ministers empfand er als eine Unverschämtheit. Denn der Minister hat offenbar nur Falsches über Bernhard berichtet, zum Beispiel, dass sein Roman Frost in der Südsee spiele. Spielt natürlich in Österreich. Besonders erbost war er, als der Minister auch noch sagte, Bernhard sei, ich zitiere, ein in Holland geborener Ausländer, der aber jetzt schon einige Zeit unter uns, also unter den Österreichern, zu welchen der Herr Minister Percevic mich zählte, lebe. Also das ist natürlich schon ein starker Tobak. Österreich ist im Alter von, glaube ich, einem Jahr nach Österreich zurückgekehrt. Seine Eltern waren Österreicher und er fühlte sich als nichts anderes denn als Österreicher. Und wenn man von einem Minister einen Staatspreis erhält, der einen als Ausländer bezeichnet, schon sehr demütigend auch für Bernhard. Den Minister selbst beschreibt Bernhard folgendermaßen, ich zitiere aus Meine Preise. Herr Piffel Percevic, ein ehemaliger Sekretär der Steiermärkischen Landwirtschaftskammer mit einem Schnauzbart, der direkt von seiner steiermärkischen Stellung als Minister in das Kultur-, Kunst- und Unterrichtsministerium geholt worden war, von seinem Parteifreund, der gerade Kanzler gewesen war. Dieser Piffel Percevic war mir immer ein Greuel gewesen, denn er konnte keinen einzigen Satz korrekt zu Ende sprechen und es mag sein, dass er etwas von steirischen Kälbern und Kühen und von obersteirischen Schweinen und von untersteirischen Mistbeeten verstand. Von Kunst und Kultur verstand er jedenfalls nichts, obwohl er ununterbrochen und überall von Kunst und Kultur redete. Gesundheit. Bernhard machte sich selbst Vorwürfe, überhaupt diesen Preis annehmen zu wollen. Der Grund dafür war schlicht Geldnot. Und außerdem sein Bruder, also sein Halbbruder genau gesagt, hatte ohne sein Wissen seinen Roman eingereicht. Also man bekam den Preis nicht, weil irgendeine Jury was ausgesucht hat, sondern weil man ein Werk eingereicht hat. Das hat sein Halbbruder ohne sein Wissen getan. Die haben sich darüber auch furchtbar gestritten. Aber auf der anderen Seite wusste eben dieser Halbbruder auch, der Thomas Bernhard braucht Geld. Und Thomas Bernhard beschreibt auch, wie er sich eigentlich nur an dieser Preisverleihung festgehalten hat, weil er dafür Geld bekam. So hat er viele Preise bekommen und auch den Büchnerpreis. Also er hat wirklich so ziemlich alles abgeräumt, was man im deutschsprachigen Raum abräumen kann. Es war für ihn also eine Tortur, diese Rede des Ministers anzuhören und er beschreibt diese Tortur selbst folgendermaßen. Jetzt gehörst du zu ihnen. Jetzt bist du auch dieses Pack, das dich immer zur Raserei gebracht hat und mit dem du zeitlebens nichts zu tun haben wolltest. Du sitzt in deinem dunklen Anzug da und steckst Hieb auf Hieb ein, eine Unverschämtheit nach der anderen und bewegst dich nicht, springst nicht auf und gibst dem Minister eine Ohrfeige. Ich redete mir gut zu, ruhig zu bleiben. Immer sagte ich zu mir, ruhig, ruhig, ruhig. Ich sagte es so lange, bis der Minister mit seiner hochmütigen Unverschämtheit aufgehört hatte. Er hätte Ohrfeigen verdient, aber er hat tosenden Applaus erhalten. Dann ging Bernhard auf die Bühne und hielt eben die eben zitierte Rede. Was dann geschah, beschreibt Bernhard, so wie das Vorhergehende in Meine Preise. Dieses Buch ist posthum, wie ich sagte, schon im Nachlass veröffentlicht worden, aber bereits 1980 geschrieben worden. Bernhard beschreibt die Szene aber auch in einem anderen Werk, in seinem 1982 erschienenen Werk Wittgensteins Neffe, eine Freundschaft. Daraus möchte ich jetzt zitieren und ich zitiere jetzt bewusst aus einer anderen Bernhardschen Quelle, denn daran kann man so ein bisschen sehen, wie Bernhard selbst sein Bild nach außen zu steuern versucht. Nachdem ich aber dann sozusagen als Dank für den Preis ein paar Sätze, die ich erst kurz vor der Preisverleihung in höchster Eile und mit größtem Widerwillen auf ein Blatt Papier geschrieben hatte, eine kleine philosophische Abschweifung sozusagen vorgetragen hatte, in welcher ich nichts anderes zu sagen gehabt habe, als dass der Mensch armselig und ihm der Tod sicher sei, war der Minister, der überhaupt nichts verstanden hatte, wie ich gesagt hatte, empört von seinem Sitz aufgesprungen und hatte mir die geballte Faust ins Gesicht geschleudert. Wutschnaubend hat er mich vor allen Anwesenden auch noch einen Hund genannt und hat den Saal verlassen, nicht ohne hinter sich die Glastür mit einer solchen Gewalt zuzuschlagen, dass sie in 1000 Scherben zersplittert ist. Alle im Audienzsaal waren aufgesprungen und hatten dem hinausgestürzten Minister verblüfft nachgeschaut. Einen Augenblick herrschte, wie gesagt wird, vollkommene Ruhe. Darauf geschah das Merkwürdige. Die ganze Gesellschaft, die ich doch nur als Opportunistenmeute bezeichnen kann, ist dem Minister nachgerannt, nicht ohne vorher noch gegen mich vorzugehen, Nicht nur mit Schimpfwörtern, sondern auch mit geballten Fäusten. Die ganze Gesellschaft, ein paar hundert Kunstfründner, vornehmlich aber Schriftsteller, also Kollegen, sind dem Minister nachgerannt. Es waren die bekanntesten und berühmtesten und angesehensten, die aus dem Audienzsaal hinaus und die Treppe hinuntergestürzt sind, dem Minister nach und die mich und meinen Lebensmenschen im Audienzsaal stehen gelassen haben, wie einen Aussätzigen. Keiner war bei mir und meinem Lebensmenschen geblieben, bis auf Paul. Also, das nennt man nun einen Skandal, was Bernhard da beschreibt. Mir geht es jetzt nicht so sehr um den Skandal selbst, sondern eben um Bernhards Darstellung dieses Vorfalles. Wie gesagt, gerade eben habe ich aus Wittgensteins Neffe zitiert. Wenn ich die Schilderung der gleichen Szene in meine Preise betrachte, fällt auf, dass der Minister nicht Hund gerufen hat, sondern etwas Unverständliches. In der Schilderung eben hörte man, könnte man fast meinen, der Minister sei tätlich geworden, die geballte Faust ins Gesicht geschleudert. Das kann man so und so verstehen. In meine Preise wurden die Fäuste nur drohend erhoben. Außerdem ist die Glastüre nicht zersplittert, sondern nur laut zugeworfen worden. Kleine, aber eben nicht unwesentliche Unterschiede. Wenn man jetzt noch eine dritte Quelle, eine unabhängige dazu nimmt, stellt sich der Vorfall wieder ein bisschen anders dar. Ich zitiere Hilde Spiel, eine bekannte österreichische Autorin und Journalistin, die mit Bernhard später, also nachdem er diese Rede gehalten hatte, befreundet war. Sie schreibt: Im folgenden März hat er die Ehrung dann erhalten, doch den amtierenden Minister durch seine existenzielle Trauerrede so empört, dass dieser zornesrot ausrief: Wir sind trotzdem stolze Österreicher. Und den Audienzsaaltüren schlagend in Richtung Nebenraum und Buffet verließ. Ihm folgte die gesamte ebenso aufgebrachte Gilde der Wiener Dichter und Denker. Nur ein kleines Häuflein, darunter ein Ministerialrat, zu seinem Lobe sei es vermerkt, eilte zum Preisträger, der sich als Aussätziger fühlte, und bekannte sich zu ihm. Dass Bernhard in seinem Buch Wittgensteins Neffe allein diesen Paul Wittgenstein und seinen Lebensmenschen Hede an seiner Seite gesehen haben wollte, warf ich ihm später vor. Dichtung und Leben, sagte er reuelos, deckten sich eben nicht. Ich zitiere hier nicht so ausführlich, weil ich Bernhard in irgendeiner Weise an dieser Stelle entlarven will. Ich halte es im Gegenteil für absolut legitim, in dichterischen Werken, auch wenn sie autobiografisch sind, fiktional vorzugehen. Aber es zeigt einfach, wie Bernhard an seinem eigenen Bild gearbeitet hat und wie er auch mit seinen Lesern spielt. Also dieser Exzentriker, den baut er sich quasi auch. Man hat es ja auch in dem Interview gesehen, das ist ein durchaus charmanter Mensch. Und wenn man Zeitzeugen hört und also liest, was sie aufgeschrieben haben über Bernhard, war er immer ein charmanter Plauderer, ein perfekter Gastgeber, ein durchaus angenehmer Mensch. Konnte allerdings auch schrullig sein. Also Legende ist der Briefwechsel, der ist inzwischen auch publiziert mit seinem Verleger Siegfried Unsell. Da ging es im Wesentlichen immer um Geld und Forderungen, die Thomas Bernhard gestellt hat. Und er hat Siegfried Unsell quasi fast in den Wahnsinn getrieben mit unendlicher Geduld. Der Briefwechsel, Telegramme, Spontanbesuche, weil Bernhard immer drohte, er würde keine Bücher mehr bei Surkamp verlegen, musste immer der Verleger anreißen und wieder besänftigen. Dann verbrachte er einen wunderbaren Abend mit ihm bei wunderbarem Essen. Bernhard hat liebend gern gegessen, in seinen Büchern spielt Essen eine große Rolle. Beim Theatermacher haben wir auch von der Frittatensuppe gehört. Also das zieht sich auch durch. Das Essen ist ein großes Motiv, lässt er sich auch lange drüber aus. Also durchaus auch ein Genussmensch, also nicht nur der Misanthrop und Lebensverächter, im Gegenteil, er hing sehr stark an seinem Leben. Thomas Bernhard ist ein Autor, bei dem Werk und Person über kaum einem anderen miteinander verschränkt sind, und das hat verschiedene Gründe. Bernhard hat zum Beispiel eine fünfbändige Autobiografie vorgelegt, wobei diese Bücher eben nicht als Autobiografie gekennzeichnet sind. Sie firmieren zunächst als Erzählungen. Allerdings ist in den Ankündigungen des Verlages von vornherein die Rede, dass es sich um autobiografische Werke handelt, also es gibt da keinen Zweifel. Die einzelnen Bände sind auch nicht nach Lebensalter chronologisch geschrieben und erschienen. Die Werktitel ähneln auch denen von Romanen und Erzählungen. Die Kälte, der Atem, die Ursache, der Keller, ein Kind. In ihrem Stil unterscheiden sie sich kaum von den anderen Prosa-Werken Bernhards. Man kann sie einfach als Erzählung lesen, auch wenn man an der Person selbst keinerlei Interesse hat. Dann gibt es Romane und Erzählungen, die stark autobiografische Züge tragen, aber natürlich keine Autobiografien sind. Das sind zum Beispiel Werke wie Beton, Die Auslöschung, Alte Meister oder eben Wittgensteins Neffe. Bernhard lässt darin stets ein Ich-Erzähler auch einzelne Episoden aus seinem Leben erzählen. Der Ich-Erzähler hat aber nichts oder wie bei Wittgensteins Neffe nur bedingt etwas mit dem realen Thomas Bernhard zu tun. Die Ich-Erzählung ist eine ganz gängige literarische Form, bei der völlig klar ist, dass der Autor eben nichts mit dem literarischen Ich zu tun hat. Bernhard ist man allerdings immer gerne versucht, literarisches Ich und Autor zu vermischen. Einfach deshalb, weil die literarische Figur meist die gleichen Meinungen vertritt und sich ähnlich verhält wie die reale Person dieses Autors. All das führt dazu, dass man den Eindruck haben kann, dass Thomas Bernhard durch seine Figuren direkt zum Leser spricht. Er scheint einen geradezu aufzufordern, sich mit ihm zu solidarisieren in seiner Sicht der Dinge. Bernhard fällt in seinen Werken stets Urteile, meist sehr extreme Urteile und die vollkommen apodiktisch. Ein bestimmter Komponist ist der Größte, ein bestimmtes Werk ist das Allerhöchste, andere naturgemäß taugen überhaupt nichts. Besonders harsch ist er in der Beurteilung von Personen und Institutionen. Der österreichische Staat und die katholische Kirche haben es ihm ganz besonders angetan. Bernhard zwingt seinen Leser geradezu, sich zu entscheiden, entweder für seine Meinung oder gegen sie. Der Kompromiss ist keine bernhardsche Kategorie. Ich möchte Ihnen einen weiteren Ausschnitt aus einem anderen Interview vorführen. Darin geht es besonders um Bernhards Verhältnis zur katholischen Kirche. Am Anfang liest Bruno Ganz im Off aus dem Roman Auslöschung.
Der katholische Glaube ist, wie jeder Glaube, eine Naturverfälschung, eine Krankheit, von welcher sich Millionen ganz bewusst befallen lassen, weil sie für sie die einzige Rettung ist, für den schwachen Menschen, den durch und durch Unselbstständigen, der keinen eigenen Kopf hat, der einen anderen, sozusagen höheren Kopf für sich denken lassen muss. Die Katholiken lassen die katholische Kirche für sich denken und dadurch auch für sich handeln, weil es ihnen bequemer ist, weil es ihnen anders, wie sie glauben, nicht möglich ist. Und der katholische Kopf der katholischen Kirche denkt fürchterlich. Er denkt nur für sich und gegen die Menschennatur. Er denkt nur für seine Zwecke, für keine anderen. Er denkt zu seinem Ruhme, zu keinem anderen. Kein anderer Staat in Europa nennt sich einen katholischen Staat und lässt den katholischen Kopf für sich denken. Und wir sehen, wohin das geführt hat. Wir haben nur Katholiken in Österreich, keine Menschen mit einem freien, unabhängigen Geist. Katholiken, wo freie Geister notwendig wären. In Österreich denkt der katholische Kopf, kein anderer. Daran haben auch die verschiedenen politischen Umwälzungen der letzten Jahrzehnte nichts geändert. Selbst die Sozialisten lassen den katholischen Kopf in Österreich denken, weil sie im Grunde nicht einmal einen sozialistischen haben.
Die Welt besteht ja aus Hinhauen, nicht? Wenn sie nicht irgendwann irgendwo hinhauen, dann sind sie zum Staubkörnlein gemacht und gar nicht mehr da. Und besonders die, die dauernd reden, muss er Rücksicht nehmen und ja nichts tun, die hauen ja besonders gern hin. Allerdings im Hintergrund. Ne, die Leute haben einen riesen Vorschlag, haben wir aber hinterm Vorhang. Ne, vorne ist das liebe Gesicht und hinten wird hingehauen. Wer existiert, muss ja irgendwann hinhauen. Ne, sie müssen sich als Kind ja auch schon werden. Da kriegen sie so ein Kindheitsspielzeug ins Wagerl geworfen. Wenn sie das nicht oft genug der Mutter oder dem Vater die lästigen Leute ins Gesicht schmeißen, schon als Kind gehen schon unter. Kriegen sie Arthritis und fertig ist. Und das behalten wir halt bei als Methode. Ne?
Heißt das, dass Sie froh sind, wenn manche Menschen auf Sie hinhauen, jetzt bildlich gesprochen?
Ich bin immer froh, wenn wer auf mich hinhaut, weil ich dann dreifach zurückhauen kann. Und das macht dann ja stark. Ne? Sonst würde mir ja einen totalen Muskelschwund leiden. Ne? Jetzt körperlich und auch geistig gesehen.
Jetzt sind wir ganz schön hingehauen in letzter Zeit.
Wahrscheinlich ist einiges auf mich zugekommen, ne? Und die Postwende das zurückgegeben. Per Nachname allerdings. Ne? Man soll immer nur per Nachname zurückgeben. Da ist eine gewisse Sicherheit drin. Im Grunde braucht man überhaupt nichts hinhauen, weil sie alle von selber wieder verschwinden, wenn man ein bisschen warten kann. Ne? Aber die jungen Leute können ja nicht warten, darum haben sie. Nicht? Wenn man 10 Jahre wartet, verschwinden die alle von selber. Begegnet man dann im Park, im Türkenschanzpark sitzen dann die Minister, auf die man mal hinhauen wollte, nicht? Weil sie so gesund und so fürchterlich waren, sitzen dann mit einem Steckerl vom Schlag getroffen, sitzen sie dann dort am Bankerl, nicht? Und unterhalten sich mit der kleinen Spatzen, der geschwächt ist im Fernwetter, und denken an ihr Menü am Abend, und sind zu den Kindern nett, da rinnt ihnen da die Alterssauce heraus. Wenn niemand herschaut, nehmen sie das Gebiss heraus und stecken sie in den Sack hinein. Und erst wenn sie ins Restaurant wieder gehen, vorher im Klo, tun sie wieder hinein und knappern dann fest. Das war dann der berühmte Finanzminister oder, nicht? Das sind diese Leute, die einmal wohin gehört haben. Muss man nur warten.
Man muss nur warten. Also ich glaube, diese Passage charakterisiert ganz gut Bernhards Verhältnis zu seinen Kritikern und auch eben zu den Institutionen, die er verabscheut. In diesem Zusammenschnitt wird auch deutlich, wie stark die Person Bernhard direkt aus seinen Werken zum Leser zu sprechen scheint. Also wir haben vorher ja diesen Ausschnitt aus Auslöschung, aber es hört sich ziemlich ähnlich an wie das, was er hinterher in einem Interview sagt, nur eben etwas geschliffener. Kunst bedeutet für Bernhard offenbar auch immer ein Stück direkte Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Realität. Und zum Thema Hinhauen gibt es noch ein kleines Schmankerl sozusagen, wie dieses Hinhauen ganz wörtlich zu nehmen ist. Sein langjähriger Freund Karl Ignaz Hennetmeier schreibt in seinem Tagebuch: Schon vom Hof hörte ich Thomas auf der Schreibmaschine tippen, dass es sich aus der Ferne wie ein Maschinengewehrfeuer anhörte. Thomas kann nur auf Modellen der 20er oder Anfang der 30er Jahre schreiben, weil er so hindrischt auf die Typen, dass von späteren Modellen in wenigen Tagen die Typen wegfliegen, einfach abbrechen. Meistens schreibt er auf der Maschine seines Großvaters Freumbichler. Also ich wüsste ja nicht, was der heute mit einem Computer machen würde. Ich möchte trotzdem noch eine weitere Kostprobe Bernhardschen Schaffens vorführen. Es geht auch diesmal um die Verschränkung von realen Personen und Fiktionen. Es ist die berühmte Brandteig-Krapfen-Szene. Es geht wieder um Essen. Aus dem Stück Ritter Denefoss. Wieder ist es eine Inszenierung von Klaus Peimann für die Salzburger Festspiele, dann aufgeführt am Wiener Akademietheater. Die Schauspieler sind Ilse Ritter, Kirsten Dehne und Gerd Voss, also Ritter Denefoss. Der Inhalt des Stücks hat allerdings nichts mit den Schauspielern direkt zu tun. Bernhard hat ihnen aber diese Rollen quasi auf den Leib geschrieben, weil er wollte, dass genau diese Schauspieler es aufführen. Das Stück dreht sich vielmehr um die Wiener Familie Wittgenstein. Bernhard vermengt hier den Philosophen Ludwig Wittgenstein mit dessen Verwandten Paul Wittgenstein. Paul Wittgenstein ist die Figur, die auch in Wittgensteins Neffe auftritt. Und die reale Person Paul Wittgenstein war mit Thomas Bernhard befreundet. Man muss wissen, Paul hatte immer wieder psychische Probleme und war öfter in der Psychiatrie. Im Stück dreht es sich um den Verfall einer Wiener Familie, um Genie und Wahnsinn. Die Szenerie ist die Wohnung der Wittgensteins. Die beiden Schwestern haben ihren Bruder gerade aus der Psychiatrie abgeholt und es entspinnt sich eine der berühmtesten Szenen aus Bernhards Stücken. Also ich zeige sie deswegen, weil hier wieder so eine Verschränkung von Autor, von Fiktion, von Personen des realen Lebens stattfindet. Und ganz abgesehen davon ist es eines dieser ganz, ganz typischen Bernhardschen, dieser Bernhardschen Szenen, die man immer wieder aufführt. Also auch in einer Ausstellung des Wiener Theatermuseums über Thomas Bernhard lief diese Szene in einer Endlosschleife. Sie hat immer gewisse Trauben von Menschen da auch angezogen. Und jetzt gebe noch einen Satz, bis wir zur Vorführung schreiten. Also eines wirklich der klassischen Stücke von Bernhard, das ist wieder eine Komödie. Und dann hören Sie einfach zu.
Tage sind die schwierigsten. Du solltest dich nach dem Essen hinlegen. Ich habe eine wunderbare Mehlspeise gemacht. Allein, nicht Anna, ich. Brandteigkrapfen, deine Lieblingsmehlspeise.
Ganz frische Brandteigkrapfen?
Bald ist alles eingespielt. Alles braucht seine Zeit. Natürlich bist du erschöpft.
Ich bin ja nicht erschöpft. Was heißt das erschöpft? Eine Erregung ist ja keine Erschöpfung. Man hätte den Namen Frege nicht aussprechen dürfen.
Ich habe mit dem Direktor gesprochen. Ich habe gesagt, was für ein Arzt ist für meinen Bruder der Beste in diesem jetzigen Zustand. Frege, hat der Direktor gesagt. Mein Kollege Frege natürlich.
Kein Arzt! Inkompetente Leute. Der Direktor ist auch inkompetent. Sie nehmen Unsummen und sind völlig inkompetent. Und Großmutter, nicht wahr? Gestickt.
Natürlich von Großmutter. Alle unsere schönen Tischdecken hat unsere Großmutter gestickt in der Sommerfrische.
In der Sommerfrische haben sie alle gestickt und Musikerbiografien gelesen, nicht wahr? Nein, nein. Beherrschung ist alles. Nur nicht die Beherrschung verlieren. Wir hassen alles Gestickte. Auch wenn es die Großmutter gestickt hat. Die einen sticken, die anderen philosophieren sich durch das Leben. Alle haben nur eine Sinnlosigkeit und natürlich eine Geschmacklosigkeit als Vorwand.
Ganz frische Brandteigkrapfen, die du so liebst.
Brandteigkrapfen, die ich liebe. Ludwig, der die Brandteigkrapfen liebt. Der die Brandteigkrapfen liebt wie nichts sonst. Ach, die ganze Zeit habe ich in Steinhofer nichts anderes als an die Brandteigkrapfen gedacht. In einer Gruft ist es hier. Wir sind hier schon begraben. Gruft, in der Brandteigkrapfen serviert werden. Der typische Brandteigkrapfenduft. Nicht wahr? Nicht wahr? Für uns werden sie frisch gemacht, damit wir sie aufessen. Die höchste Kunst ist die Backkunst! Wenn wir sie das erste Mal essen, ja! Aber dann werden sie immer abgeschmackt. Und dann hassen wir nichts mehr als Brandteigkrapfen. Auch wenn uns andere gesagt wird, dass wir die Brandteigkrapfen lieben, wie nichts sonst. Du denkst, ich esse die Brandteigkrapfen? Ja, vielleicht esse ich sogar einen Brandteigkrapfen. Vielleicht. Der Teufel sagt, ess den Brandteigkrapfen.
nachziehen, dass wir mit all diesem Brandteig haben, mit all diesen Suppen und Soßen alt und hässlich und stumpfsinnig und wertlos geworden sind, ist es doch ganz sogar logisch, dass wir auch diese Brandteigrapfen essen. Alle Brandteigrapfen, die uns jemals auf das Gesicht gestellt werden. Wir fressen auch den Brandteigrapfen, den unsere Schwester gebacken hat. Wir machen den Mund weit auf und stecken den Brandteigrapfen hinein und würgen ihn hinunter. Nun der Müll! Manche ekelhafter Brandteigkraft! Manche widerwärtiger Brandteigkraft! Meine Lieblingsfischbeutel! Siehst du! Und jetzt die zweite Brandteigkraft! Die Lieblingsfischbeutel! Meine Lieblingsfischbeutel! Die mir meine Schwester immer gebracht hat! Meine Lieblingsfischbeutel! Meine Lieblingsfischbeutel!
Lieblingsfischbeutel! Weg mit dir. Rühre mich nicht an.
Eine Etüde, mein Kind, damit ich nicht aus der Übung komme. Nur eine Etüde.
Nur eine Etüde. Der Verrückte ist hier derjenige, der den Finger in die Wunde der familiären Verhältnisse legt. Er hat sie nicht völlig unter Kontrolle, gleichzeitig scheint aber bewusst mit seinen beiden Schwestern zu spielen. Eben eine Etüde, nur eine Etüde. Das ist ein sarkastischer Kommentar. Bernhard hat viele solche Gestalten, die Verrückten, die Aussätzigen der Gesellschaft, mit denen er sich als Autor zu identifizieren scheint. Wir erinnern uns, nach der Verleihung des Staatspreises fühlt Bernhard sich als Aussätziger. Er hat dieses Spiel mit seiner eigenen Person sehr weit getrieben. Berühmt ist der Skandal um seinen Roman Holzfällen, eine Erregung, so heißt der Roman. Der Ich-Erzähler sitzt bei einem sogenannten künstlerischen Abendessen und macht sich über die Wiener Kulturschickeria lustig. Dabei ist er in seinen Porträts so deutlich, dass sich sein einstiger Freund Gerhard Lampersberg persönlich zutiefst angegriffen und verunglimpft fühlt. Das hat zur Folge, dass er per Gerichtsbeschluss die Beschlagnahme des Romans in Österreich herbeiführt. Bernhard seinerseits, sozusagen als Rache an den Österreichern, lässt die Auslieferung sämtlicher Bücher von ihm nach Österreich stoppen. Auch spielt genauso wie diese Figuren, die er da produziert. Seinen größten und seinen letzten Skandal produziert Bernhard mit seinem Stück Heldenplatz. Das heißt, genauer gesagt, produziert nicht Bernhard den Skandal, sondern eine aufgebrachte Öffentlichkeit, insbesondere die Boulevardpresse. Wochenlang ist Bernhards noch nicht einmal veröffentlichtes Stück Thema auf den Titelseiten der ganzen österreichischen Presse. Warum? Im Vorfeld der Uraufführung, eben für die Österreicher Heiligen Burgtheater, Wie das Klaus Peimann, der Regisseur, war, waren Textpassagen in die Öffentlichkeit gelangt. Es ging um 6,5 Millionen debile Österreicher. Österreich sei eine Kloake, bevölkert von Nazis. Starker Tobak. Im Stück selbst geht es um eine aus der Emigration zurückgekehrte jüdische Familie. Das Familienoberhaupt hatte sich umgebracht, weil er mit den ständigen Anfeindungen und seiner antisemitischen Grundhaltung in Österreich nicht zurechtgekommen ist. Der Titel des Stücks Heldenplatz spielt auf den Auftritt von Hitler 1938 an, eben auf jenem Heldenplatz vor der Wiener Hofburg. Man sieht auch das Burgtheater im Hintergrund. Dort hatten ihm tausende Österreicher zugejubelt. Bernhard prangert hier eine seiner Meinung nach nicht stattgefundene Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit in Österreich an. Anders als Deutschland wurde Österreich nach dem Krieg von den Siegermächten eher als Opfer angesehen, weil es 1938 von Deutschland annektiert worden war. Es bestand also nicht der gleiche Druck, sich mit dem Nazi-Regime auseinanderzusetzen wie in Deutschland. Nach Bernhards Ansicht hat diese Auseinandersetzung überhaupt nicht stattgefunden. Bernhard hat sich in diesem Sinne durchaus als politischer Schriftsteller profiliert. Er selbst hat sich immer negativ über Politiker jeder Couleur ausgesprochen. Er hat Politiker geradezu verachtet. Er wollte weder von links und schon gar nicht von rechts vereinnahmt werden. Parteipolitisch ist Bernhard also nicht zu verorten. Wahrscheinlich hätte Bernhard sich auch dagegen gewehrt, wenn man ihn als politischen Schriftsteller bezeichnet hätte. Allerdings ist seine ablehnende Haltung Politikern gegenüber ja auch schon eine politische Aussage. Bezeichnend am Heldenplatz-Skandal ist, dass sich ausgerechnet Bundespräsident Kurt Waldheim in die Debatte eingemischt hat. Er ließ in der Boulevardpresse wissen, Österreich dürfe sich solche Schmähungen nicht gefallen lassen. Bekannt ist, dass ausgerechnet Kurt Waldheim selbst eine Nazi-Vergangenheit hat, wegen der er international unter Druck geraten ist. Auch der damalige FPÖ-Chef Jörg Haider, den man wohl getrost als rechtsradikal bezeichnen darf, rief aus, hinaus mit dem Schuft aus Österreich, wobei er Peimann, aber letztendlich auch Bernhard meinte. Besonders perfid Haider zitierte da ausgerechnet Karl Kraus, ein Satiriker aus den 20ern und alles andere als ein Rechtsradikaler. Das alles geschah noch bevor das Stück überhaupt erst aufgeführt und der Text publiziert worden ist. Bernhard und Peimann erhielten Morddrohungen, vor dem Burgtheater wurde ein Misthaufen abgeladen und die Aufführung musste unter Polizeischutz stattfinden. Eine Aufregung um ein Stück, wie es sie in Deutschland wahrscheinlich kaum geben könnte, die kaum denkbar ist. Ich muss es noch einmal betonen, wochenlang war Heldenplatz auf den Titelseiten sämtlicher österreichischer Zeitungen. Das einzig Positive, was sich darüber sagen lässt, ist, dass man in Österreich Kunst anscheinend ernst nimmt, zumindest wenn sie im nationalen Kunsttempel wie dem Burgtheater aufgeführt wird. Am Ende war das Stück dann doch ein absoluter Triumph für Bernhard. Allerdings lange genießen konnte er ihn nicht, er starb nur 4 Monate später. Jetzt stelle ich einfach nochmal die Frage, war Bernhard ein Exzentriker? Vielleicht. Aber ihn darauf zu reduzieren, wäre wohl ein großer Fehler. Und ich möchte zum Schluss noch einmal Bernhard zu Wort kommen lassen. Das Zitat stammt wieder aus Ritter Dene Voss. Immer an der Grenze der Verrücktheit, niemals diese Grenze überschreiten, aber immer an der Grenze der Verrücktheit, verlassen wir diesen Grenzbereich, sind wir tot. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Harald Kirchner, für den Einblick ins Bernhardinische. Ja, haben Sie Fragen an unseren Referenten? Wollen Sie etwas genauer wissen? Etwas erklärt bekommen?
Es fehlt der Skandal und viele andere Skandale fehlen auch. Ja.
Ja. Ist es eine schöne Anekdote?
Eine schöne Anekdote, naturgemäß. Es war allerdings auch eher wieder ein Peimann. Skandal, es ging um das Stück Der Ignorant und der Wahnsinnige sollte in Salzburg aufgeführt werden und am Schluss des Stückes sollte absolute Finsternis herrschen Und dazu sollte auch das Notlicht ausgeschaltet werden. Das ist aus feuerpolizeilichen Gründen in der Regel nicht möglich. Es wurde aber während der Generalprobe gestattet, dann kam es zur Uraufführung. Da wurde es, glaube ich, noch einmal gestattet oder zumindest so, wie man im Schwäbischen sagt, Hählinge dann gemacht. Es war also dunkel, es gab dann ein Theater und für alle weiteren Aufführungen war es absolut untersagt worden, dieses Notlicht auszuschalten. Worauf dann Bernhard dazu riet, also dann solle man das Stück nicht mehr aufführen. Peimann schloss sich dem an, die Schauspieler auch. Und da gab es einen Riesenskandal, weil das eines der zentralen Stücke der Salzburger Festspiele eben nur einmal zur Aufführung kam und dann eben nicht mehr, nur weil für 2 Minuten eben das Notlicht ausgeschaltet werden sollte und dies eben dann nicht stattfand. Und da gab es also auch wieder eine Auseinandersetzung in der Boulevardpresse darüber, was man sich da einbildet. Bernhard war zu dem Zeitpunkt, war 1972 ja noch nicht so dick im Geschäft, also Durchbruch 63, also er war zwar ein Bekannter, aber noch nicht der Autor in Österreich und setzte schon solche Dinge durch. Also das heißt, er hat seine eigene Person schon sehr profiliert und eben mit Peimann zusammen, der einen Großteil seiner Stücke inszeniert hat und das auch immer noch, kann man sagen, gültige Inszenierungen sind, haben da schon Hand in Hand gearbeitet und da eben auch sein Bild des Exzentrikers mit diesen Skandalen ja auch produziert.
Ja, bitte.
Ich erinnere mich, dass Sie in Ihrem Vortrag, in Ihrem ersten Vortrag sagten, man macht sich nicht zum Exzentriker, man nimmt es auch nicht vor, sondern man ist es. Und
das ist eine Zuschreibungskategorie, so
wie
ich es gesagt
habe.
Also ich glaube, er war wahrscheinlich auf eine gewisse Art normaler, als man ihn dargestellt hat. Aber er hat damit gespielt, er hat eine Kunstperson auch erschaffen. Also er war ein durch und durch künstlerischer Mensch dahingehend, dass er eben auch seine eigene Person in diesen Zusammenhang gestellt hat. Also er hat sich sehr rar gemacht, er war kein Mensch, der viele Interviews gegeben hat. Im Gegenteil, also es war für viele Journalisten ein Riesenproblem, an den Mann überhaupt ranzukommen. Dass es Fernsehinterviews gab, war ein Riesentheater. Er hat zum Beispiel Christa Fleischmann, die diese Interviews geführt hat, speziell ausgesucht, das sollte jemand anders machen, das wollte er dann nicht. Dann hat er abgesagt und dann kam es dann doch irgendwie zustande. Es gab auch irgendwie eine Szene mal in einem Porträt über ihn, wie ein holländisches Fernsehteam nach Ohlsdorf an seinen Vierkanthof gefahren ist und da vor der Tür stand und er klopfte und auf ihn gewartet hat. Und dann hat er die also brüsk abgefertigt und die sind dann doch hinter ihm hergehechelt. Also er hat sich sehr, sehr rar gemacht und gab sich nach außen auch sehr barsch. Wenn man aber offenbar an ihn herangekommen war, war er durchaus eben ein charmanter Mensch, der ein anderes Image nach außen gab als das, was er in der Öffentlichkeit zelebriert hat. Deshalb frage ich mich auch, ob das eine Kategorie ist, ob ich hier den richtigen Vortrag gehalten habe. Ich weiß es nicht.
Ja, das hättest du dir vorher überlegen sollen.
Jetzt ist es passiert. Ne?
Nein, ich denke, das kann man schon so sehen. Ich habe ja versucht, ein bisschen aufzufächern, was für eine Typologie man da so aufstellen könnte am Anfang. Und ich denke, es gibt eben Leute, die als Exzentriker in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten, ja, und sich dort profilieren durch ein bestimmtes Bild, das sie abgeben oder dem sie gerecht werden oder wie auch immer. Und man muss vielleicht bei Bernhard dann dazu sagen, er ist ja, wenn ich das richtig einschätze, du widersprichst mir sicher, wenn ich das falsch tue, er ist ja in allererster Linie ein Autor fürs Theater. Ja?
Nö.
Nein, findest du nicht?
Beides. Also
das Wirkungsmächtigste war doch das, was er auf dem
in der
auf
Öffentlichkeit
der Bühne
gemacht
hat, oder? Wahrgenommen wurde er doch meines Wissens.
Nein, also die Romane sind durchaus ein zentrales Werk, auch skandalmäßig entsprechend bewährt, also sie Holzfällen mit Beschlagnahme. Also ich denke, ich würde es eher gleichwertig sehen. Also das Theater hat sehr musikalisch geschrieben, war ja auch ein ausgebildeter Musiker. Das war so seine Bühne, wo die breiteste Öffentlichkeit und eben auch Öffentlichkeit, die sich eigentlich nicht für ihn interessiert hatte. Ich glaube, da kommen wir der Sache näher. Also einen Roman kauft man und liest ihn oder man kauft ihn nicht und liest ihn nicht. Das fällt nicht weiter auf, aber wenn jemand sich sozusagen eines öffentlichen Raumes bemächtigt, nämlich des Burgtheaters oder der Salzburger Festspiele, also Ikonen österreichischer Kultur, dann wendet man sich auch automatisch an ein Publikum, das einem nicht notwendigerweise gewogen ist und das sich auch nicht für ihn interessiert hat, sondern im Gegenteil sich durch ihn provoziert hat und ihn als Usurpator dieser zutiefst österreichischen Dinge gesehen hat, die er durch seine Stücke entweiht hat, noch dazu durch einen Piefke, einen Deutschen, inszeniert. Das war schon Skandal an sich. Also insofern sicherlich von der Wirkung im Sinne des Exzentrikers vielleicht schon das Theater. Wenn man es von der literarischen Seite her betrachtet, würde ich das Werk durchaus gleichwertig betrachten.
Also mir ging es um die Exzentrikerrolle und da würde ich sagen, ist schon natürlich dieses Bühnengeschehen, das er da in seinen Werken entwickelt, das legt natürlich nahe zu vermuten, er sei einer. Da müsste man jetzt normalerweise sofort das Vorsichtsschild heben und sagen, halt, nicht verwechseln den Autor und sein Werk und das sind zwei Paar Stiefel. Andererseits haben wir dem Vortrag entnehmen können, ist es bei ihm doch nicht ganz so leicht zu trennen zwischen dem Werk und dem Autor und den vielen, zumindest mal autobiografisch eingewirkten Passagen, die da drin sind. Also, wie auch immer, wir können es uns ganz einfach machen. Ich hatte ja gesagt, Exzentrik ist eine Zuschreibungskategorie, die zieht man sich nicht an, sondern die wird einem zugeschrieben. Möchten Sie denn, dass er ein Exzentriker war? Erklären wir ihn hiermit einfach zum Exzentriker und dann war der Vortrag am rechten Ort zur rechten Zeit. Und dann danke ich nochmals sehr. Morgen ist Dienstag.
Blutwursttag.
Ja, ich habe zuerst die Erstsemester bei uns, also sehr wohl Blutwursttag. Wir haben noch einen Tag in unserer Reihe, nämlich nächste Woche haben wir Professor Dr. Richard Utz da, der noch als Soziologe versucht, eine Typologie zu entwickeln des Exzentrikers. Vielleicht wird uns dann endlich am Ende alles klar und wir wissen, wer alles tatsächlich Exzentriker ist und wer nicht und können am nächsten Montag nochmal bilanzieren, ob es Thomas Bernhard denn zu Recht zugeschrieben wird oder nicht. Und wenn zu Unrecht, dann ist es uns auch egal, weil wir entscheiden schließlich, was wir zuschreiben. Ich schreibe Ihnen einen schönen Abend zu. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank.